Wie geht es euch denn? Ja. Also von 1 bis 5, 1 total schlecht, 5 sehr gut. Wie geht es euch? 2, 3, oh, 5, wow. 4, 3. Und da hinten habe ich nicht gesehen. Nee, 1 ist sehr schlecht eigentlich. 5 ist sehr gut. Nice, nice. Okay. Wow, ich hab einige mehr 3, einige 1 gesehen, ein 5. Es geht mit 3. Und ich wünsche mir, dass bis zum Ende der Predigt, dass es euch 5 geht. Amen. So. Als ich Christ geworden bin, habe ich gedacht, dass ich nicht mehr leiden werde. Dass ich nicht mehr kämpfen werde. Dass ich nicht mehr kämpfen werde. Zumindest war es mir so vermittelt, direkt oder indirekt, ich glaube mehr indirekt. Vielleicht habe ich das, weil es nur die falsche Botschaft, die ich bekommen habe, oder war ich einfach zu naiv, dann habe ich die richtige falsch interpretiert. Aber es wurde immer so angedeutet, zumindest habe ich so verstanden, dass ich ja keine Geldprobleme haben werde. Keine Not, keine Armut sogar, keine Krankheit, keine Ängste, keine Verzweiflung. Als ich Christ geworden bin, davor habe ich sehr gern Fußball gespielt und dann habe ich lange kein Fußball mehr gespielt, bis ich nach Deutschland kam. Dann habe ich wieder angefangen, Fußball zu spielen. Da musste ich sofort merken, dass ich genauso wie vorher gespielt habe. Sehr, sehr aggressiv. Sehr aggressiv. Total aggressiv. So aggressiv, dass ich mich dann die Frage stellen musste. Also vor jedem Spiel haben meine Fußballkollegen oft gesagt, Gustav, okay, dieses Mal bitte ruhiger, ne? Und ich musste mir die Frage stellen, warum? Ich bin jetzt Christ. Warum immer noch so viel Wut? Ich habe mich wirklich geschämt. Wirklich habe ich mich geschämt. Ich hatte gedacht, dass ich das hinter mir gelassen hatte. Und oft werden so ein bestimmter materieller, physikalischer, sogar psychischer Gewinn wird immer an der Bekehrung verbunden. Das Leben in Überfluss, so oft gesagt. Und manche Stellen wird oft zitiert, wie Johannes 10, 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies in Überfluss. Oder Johannes 19, 30. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was bedeutet das ganz genau? Jesaja 53, 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nur Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Dann frage ich mich jetzt an dieser Stelle, wovor sind wir geheilt werden? Vor Krankheit oder vor Sünde? Hm. Ich habe mich dann intensiv mit dieser Frage gestellt, weil ich das habe ich auch so, wie gesagt, vielleicht falsch interpretiert am Anfang, aber ich habe auch Menschen in meinem Leben, die es wirklich schwer haben und ich auch inklusiv. Und ich stelle mir die Frage oft, ich bin jetzt aber Christ, warum immer noch? Ich bin jetzt aber Kind Gottes, Gott, der große, mächtige Gott, aber warum immer noch? Warum gibt es noch Leiden unter Christen? Warum gibt es noch Leiden unter Kinder Gottes? Warum geraten sie überhaupt in das Leiden? Warum geschieht es überhaupt? Und trotz Gebet, warum bleiben sie trotzdem in dem Leiden? Die sind jetzt Kinder Gottes. Warum? Warum werden wir krank? Oder nicht? Manche denken, wir dürfen gar nicht krank werden, aber anderes Thema. Warum werden wir arm? Wir sind doch Kinder Gottes, der Diamanten und Gold besitzt. Warum trotzdem gibt es Armut unter Christen? Warum? Warum sind wir depressiv? Warum fallen wir in eine Klausur durch? Ach, Student, wir haben doch gebetet, wir haben doch gelernt. Warum fallen wir trotzdem durch? Wegen dessen die Christen 1 und 1,5 haben. Wir sind doch Kinder Gottes. Warum? Warum leiden wir diese Verluste und Absagen an? Ich weiß noch, als ich fertig mit meinem Bachelor war, ich habe über 100 Bewerbungen geschrieben und Absagen bekommen. Über 100. Also ich muss euch vielleicht die genaue Zahl nicht geben, aber es war so viel. Und ich kannte schon die Absagen auswendig, wenn ich schon anfange, okay, das wusste ich schon. Ich bin aber Kind Gottes. Warum? Warum? Deswegen stelle ich mir die Frage, sind wir nicht Christ genug? Ist Glaube zu wenig? Ist es eine Bestrafung? So musste ich mich wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Deswegen, die Predigt heute lautet, die Kämpfe eines Christen. John Cooper ist der Leadsinger von Skillet, eine christliche Band. Ich weiß nicht, ob. Yes. Okay. John Skillet meinte, er redete sehr leidenschaftlich über seine Mutter. Und er meinte, seine Mutter war der Stamm des Glaubens bei sich zu Hause. Die war wirklich so eine starke Frau im Glauben. Sie hat wirklich den Kindern im Wort Gottes erzogen, schon als Kind. Hat er Bibelstellen zitiert und auswendig gelernt. Und die Mutter hat auch jedem über Jesus erzählt. Auf dem Supermarkt wollte sie für jeden beten. Die war, wie gesagt, Jesus-Freak. Konnte man das so wirklich, der Sohn meinte sogar, dass seine Mutter war wirklich ein Jesus-Freak. Und dann hat sie Krebs bekommen. Und er musste sehen, wie für 3 Jahre seine Mutter, die Jesus so leidenschaftlich gefolgt hatte, leiden musste. Die ist so geschrumpft bis zu 47 Kilo. War sehr schmerzhaft. Chemo ohne Ende. Chemotherapie ohne Ende. Sie hat wirklich gelitten. Sie hat sehr gelitten. Aber sie hörte nie auf, über Gottes Güte zu reden. Bevor sie starb, hat sie zu ihrem Sohn gesagt, versprich mir eines, dass du nie wütend auf Gott wies. Diese Frau, die so sehr gelitten hatte. Aber meine Frage ist, warum musste sie dadurch, dieses Kind Gottes, Gott der Heiler, ist sie nicht Christ genug? Hat sie zu wenig Glauben? War das eine Bestrafung? Warum? Ich kenne viele Christen, die leiden. Ich bete sehr, sehr gerne für Menschen. Und manchmal ist es wirklich traurig, wenn ich sehe, wie viele Menschen leiden und noch Christen. Multiple Sklerose, Krebs, AIDS, körperliche Behinderungen. Mein Schwiegervater hatte Krebs, meine Mama hatte auch. Mein Vater ist an Krebs gestorben. Warum? Krankheit ist eigentlich nicht das Einzige, wovon Christen zu kämpfen haben. Es ist nicht nur Krankheit. Christen leiden und sterben auch von Naturkatastrophen. Die werden davon nicht gespart. Christen leiden und sterben auch von Erdbeben, Flut, Hurrikan. Die leiden und sterben auch von Terroranschlägen. Im November 2017 26 Tote im Gottesdienst sogar in Baptistengemeinde in Sutherland Springs, Texas, in den USA. Da, wo du hättest gesagt, die sind wirklich mit Gott, das ist während des Gottesdienstes 26 getötet. Christen, die gerade dabei sind zu beten, um Gott anzubeten, die wurden getötet. Da, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich. Gott war dabei. Trotzdem wurden sie getötet. Warum? Die sind Kinder Gottes. Die sind sogar gerade dabei, Gott anzubeten. Ich habe mich sehr, wie gesagt, mit diesem Thema sehr, sehr tief beschäftigt, weil ich verstehen wollte. Hungersnot, Südsudan, Nigeria, Jemen, Somalia, sterben auch Christen, weil sie nicht genug zu essen haben. Aber wenn wir jetzt in die Bibel gehen, wir können Abraham als Beispiel schon nehmen. Die Bibel sagt in 1. Mose 15, Vers 13, da sagte Gott zu ihm, zu Abraham, oder Abraham, ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie werden arbeiten dort als Sklaven 400 Jahre lang. Ist das nicht komisch? Dass ein Typ, der sehr gern wahrscheinlich Kinder hatte, hat sein Leben lang keine Kinder gehabt, war schon 75 und Gott sagt, okay, ich werde dir Kinder schenken. Ich werde dir sogar viele Kinder schenken. Ich werde sogar viele Nachkommen geben. Und ich kann mir schon vorstellen, wie froh Abraham war und Sarah. Oh, jetzt endlich bekommen wir Kinder und sogar viele Nachkommen. Wow, Halleluja. Aber Gott sagt, hey, hör mal, pass auf. In der Zukunft werden diese Nachkommen 400 Jahre versklavt. Hä? Wieso versprichst du mir Kinder und dann sagst du, du wirst es erlauben, dass sie 400 Jahre, also nicht zwei Wochen oder ein Monat oder 400 Jahren werden sie versklavt. Warum? Das ist die Frage. Warum? Es ist wie ein Kind, das sehr gern ein Geschenk haben möchte und du sagst, okay, nächste Woche werde ich dir das Geschenk, das du sehr gern haben möchtest, ich werde dir es endlich geben. Nächste Woche gebe ich dir das Geschenk. Und das Kind freut sich. Und dann der Papa sagt, aber hör auf, in zwei Wochen werde ich es erlauben, dass ein Bulli dein Geschenk zerschlage. Warum? Warum? Wenn wir nochmal tiefer in die Bibel gucken, etwas, was uns, oder was mich so auch anspricht, sind die Jünger. Vor allem nicht nur, wie die gelebt haben und gelitten haben, aber man konnte wirklich sehen, wie viel die gelitten haben in ihrem Tod. Andreas, er starb durch Kreuzung. Bartholomäus, er wurde lebendig gehäutert und dann gekreuzigt, Kopf nach unten. Das sind Menschen, die die wirklich Gott gefolgt sind. Jakobus, Sohn von Zebedäus, er wurde auch enthauptet und mit Schwert von Herodes erstochen. Jakobus, Sohn von Alpheus, von einer Spitze des Tempels zu Jerusalem geworfen, dann gesteinigt. Sein Kopf wurde dann zerschlagen. Das sind Leute, die Gott wirklich gefolgt haben. Jud mit einer Keule geschlagen, dann gekreuzigt. Simon durch Kreuzigung in Rom. Wenn ich alles lesen, konnte ich selbst lesen, wie die alle, außer ein. Nur ein von denen hat einen normalen Tod gehabt. Paulus sogar, Apostelgeschichte 20:23. Nur dies eine weiß ich, dass mich Gefangenschaft und Leiden erwarten. Denn das bestätigt mir der Heilige Geist deutlich in allen Städten, die ich besuche. Paulus wusste schon, dass er leiden wird. Dass viel, viel Leid auf ihn wartet. Und meine Frage ist, warum? Warum? Er wurde entführt, er wurde geschlagen. Also die Bibelstelle wurde entführt, Apostelgeschichte 21:27. Er wurde geschlagen, Apostelgeschichte 21:30-31. Er wurde bedroht, viele Male verhaftet, in Gerichtsverfahren angeklagt. Das ist immer noch Paulus. Er wurde verhört, er wurde verspottet, ignoriert, dreimal Schiffbruch hatte gehabt, von Viper gebissen, gesteinigt, häufig mit dem Tod konfrontiert, fünfmal gegeißelt. Ich musste das noch googeln. Also er wurde geschlagen mit diesen langen Seilen und das zerreißt die Haut. 39 Schläge. Und er musste fünfmal dadurch. Fünfmal. Paulus. Natürlich, Jesus wurde auch gegeißelt, bis er kaum zu erkennen war. Er trug sein Kreuz 1,5 Kilometer lang. Jesus. Berghoch auch. Von Calgary bis nach Calgary von Golgotha. Und dann wurde er gekreuzigt. Jesus wurde gekreuzigt um 9 Uhr, starb um 15 Uhr. Also 6 Stunden. Jesaja 52 sagt, Vers 14, viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. So sehr wurde Jesus geschlagen, dass er kaum noch zu erkennen war. Die Frage ist, warum? So, man stellt sich die Frage als Christ, warum bestehe ich diese Klausur nicht? Ich habe gebetet, ich habe gelernt, warum bestehe ich nicht? Warum so viel Leid? Warum sterben wir an Terroranschlägen, sogar im Gottesdienst? Warum werden wir krank? Warum Armut? Warum? Wir sind Christen, wir sind Kinder Gottes, wir beten. Warum? Die Frage ist, warum? Und so sind eigentlich einiges mir aufgefallen. Christen und Kinder Gottes, die bleiben vom Leiden nicht verschont. Jesus litt und die Bibel sagt, der Lehrling ist nicht größer als der Lehrer. Wenn er so gelitten hatte, dann war es für uns. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo es leider noch viel Leid und Schmerz und Ungerechtigkeit gibt. Und die Bibel sagt, dass jeder, der mir folgen will, soll sein Kreuz hochheben und mir folgen. Wir haben schon ein Kreuz zu tragen. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus uns hilft. Jesus uns hilft. Matthäus 11, 28, 30. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut auch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Dann merkt man sofort, dass, oh, okay, Jesus gibt uns auch ein Joch. Wir dürfen unsere Last zu ihm bringen. Aber es gibt immer noch ein Joch. Ein leichtes Joch. Die gute Nachricht ist, Jesus hilft uns. Er hilft uns. Es ist ein leichtes Joch. Jesus steht mit uns und er ist größer als unsere Probleme. Er ist größer als unsere Probleme. Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und Psalm 23, 4. Oh, ich liebe das. Ich liebe diesen Psalm. Auch wenn ich durch dunkle Täler gehe, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Jesus ist mit uns. Jesus ist mit uns. Und das ist eigentlich die Sache, weißt du, wisst ihr. Wir können ein Beispiel immer noch von der Bibel nehmen. Gott hat seine Kinder, die Israeliten, aus Ägypten rausgenommen. Und ich bin ziemlich sicher, dass es andere Wege nach Kanaan gab, also durch die Wüste. Oder Gott ist in der Lage, seine Kinder von Ägypten nach Kanaan zu versetzen, ohne dass sie in der Wüste leiden müssen. Ich bin sicher, dass Gott sie einfach aus Ägypten ausbeamen konnte und in Kanaan, versprochenem Land, reinsetzen. Aber er hat sie durch die Wüste gehen lassen. Und sehr viele Jahre. Warum? Aber wir sehen trotzdem, dass Gott mit ihnen war. Sogar als Pharaon hinterher kam, Gott war mit ihnen. Am Tag wie ein Wolke, in der Nacht wie eine Säule des Feuers. Gott war mit ihnen. Gott hat sie nie allein gelassen. Gott war dabei. Aber wir sehen auch ein Beispiel, als Jesus im Boot war mit seinen Jüngern. Und er ist sogar eingeschlafen. Er ist Gott. Kann sich das leisten? Mitten im Sturm einzuschlafen. Und dann kam Sturm. Ich bin sicher, dass Jesus wusste, dass auf diesem Weg gibt es einen Sturm. Er war in der Lage, diesen Boot anders zu steuern, vermeiden wir diesen Sturm, gehen wir anders. Er hat es aber nie getan. Bis sie im Sturm waren und die haben Panik bekommen. Jesus hat weiter geschlafen. Und dann hat er die Sturm unter Kontrolle. Und das ist die Sache. Wir werden durch die Wüste gehen. Wir werden durch Sturm gehen. Aber Jesus ist dabei. Jesus ist dabei. Jesus ist dabei. Wir müssen uns wirklich Wir müssen wirklich noch persönlich jeden einzelnen von uns so Jesus Timing und seine Methode nochmal ernster betrachten. Also die Bibel sagt, Johannes 14,14, was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Das ist total genial. Das ist, Halleluja, das ist toll. Wow, alles in seinem Namen wird er uns geben. Aber was fehlt in diesem Satz ist Zeitpunkt. Also es steht nicht dort geschrieben, ich werde es jetzt sofort tun oder ich werde jetzt in der nächsten Minute oder ich werde es in einer Woche oder ich werde es in 2 Stunden, ich werde es tun. Aber es steht nicht wann. Und natürlich, wenn wir leiden, wollen wir lieber, dass es jetzt getan wird. Wollen wir lieber, dass es jetzt getan wird. Und so, wenn wir das lesen, denken wir sofort, oh, das soll jetzt sein, weil ich jetzt diese Heilung brauche, weil ich jetzt diesen Job brauche, weil ich jetzt leide und ich möchte, dass es aufhört. Und so denken wir, dass das soll jetzt sein. Steht aber nicht, dass es jetzt sein soll. Also Gottes Timing ist ein bisschen anders. Gottes Timing ist ein bisschen anders als unser Timing. Wie man sagt oft, Gott kommt nie zu spät. Aber es ist schwierig, wenn man leidet. Es ist schwierig, wenn man leidet. Und nicht nur Zeitangabe, sondern auch seine Methode. Also manchmal, Gott erhört unsere Gebete nicht so, wie wir denken, nicht mit diesem es Gott und es muss groß sein, es muss groß sein, wenn wir Geld brauchen, es ist nicht kleine Summen, es ist so gleich Millionen. Tut er auch, weil er das kann, aber manchmal ist es auch anders. Und ich glaube sogar, dass wir es auch verpassen, weil wir auf den Millionen fixiert sind, dass wir die kleinen Summen, die auch von Gott kommen, verpassen. Manchmal gibt Gott uns, für mich sogar sehr oft, fast immer, einfach genug. Nur genug. Er kann mich Überfluss geben, das weiß ich. Aber es ist oft in meiner Erfahrung gewesen, dass er mir einfach genug gibt. Einfach genug für den nächsten Schritt, für den nächsten Schritt und für diesen Schritt. Wir wollten mal unser erster Urlaub, Salome und ich, allererste Urlaub wollten wir in den Urlaub fahren und damals hatte ich noch studiert und ja, wir hatten kaum Geld gehabt und es fehlte uns so um die 400 Euro. Wir haben überlegt, ja, was machen wir, sollen wir diesen Urlaub absagen? Wir wollten gerne in den Urlaub fahren, haben gebetet und im selben Moment haben wir auch von der Steuererklärung 400 Euro bekommen. So ungefähr, war nicht genau dieselbe Summe, aber so ungefähr hat genau gepasst, dann sind wir in den Urlaub gefahren, genau gepasst. Und ich glaube, im selben Jahr auch, wir hatten dann Autoschaden, wir wollten das Auto reparieren, Autowerkstatt, und die haben gesagt, ja, so um die 400 auch wird es kosten. Und gleich danach haben wir von Hartz Energie 400 Euro bekommen. Wirklich. In meiner Erfahrung, er gibt mir einfach genug bis zum nächsten Schritt. Und dann nochmal genug bis zum nächsten Schritt. Und dann nochmal, Gott konnte mich Milliardär machen, das weiß ich. Aber er hat es leider nicht getan. Hätte mir natürlich gewünscht. Er hat es nicht getan. Aber ich weiß, dass er in der Lage ist, sich um mich zu kümmern. Dass ich jetzt Schritt für Schritt immer vorankomme. Schritt für Schritt. Kleine Sachen. Und wenn ich nur auf den Millionen fixiert bin, dann werde ich viel Segen von ihm verpassen. Dass diese 400 Euro kamen auch von ihm. Dass die auch von ihm kamen. Und wir können es auch sogar in der Bibel sehen, wo Elia bei der Witwe in Zapat war. Und die hatte nicht mehr genug zu essen für sich und für ihren Sohn. Und Elia wollte essen und hat gesagt, ja, mach für mich was. Sie hatte kaum genug. Aber was hat Gott getan? Gott hat ihr genug Mehl und Öl gegeben für jeden Tag. Für jeden Tag. Dass der Topf und Flasche von Öl war einfach gefüllt jeden Tag. Es war nicht jetzt ein ganzes Haus voller Mehl und ein ganzes Lagerhaus voller Mehl und zig von Tonnen von Öl. Nee, es war nur ein bisschen, was jeden Tag gereicht hatte, bis es wieder regnen konnte. Nur jeden Tag, nur klein, nur genug. Jesus' Timing und seine Methode ist ein bisschen anders, als wir oft erwarten. Und das Letzte, was mir so auch eingefallen ist, ist, Leben als Sieger sollen wir, dürfen wir, müssen wir eigentlich auch neu definieren. Für mich war Leben als Sieger, als Christ will ich als Sieger leben, weil ich Christ bin King Gottes, großer Gott. Aber meine Definition von Sieger war von Endergebnissen abhängig. Das war für mich Leben als Sieger, wenn ich geheilt werde, wenn ich nicht krank bin. Endergebnis. Wenn ich genug Geld habe oder wenn ich diese Klausur bestanden habe, Endergebnis. Wenn ich schöne Zeiten habe, wenn ich nicht mehr leide, sei es Krankheit oder ich wünsche mir irgendwas, einen neuen Job und für mich der Sieg ist, wenn ich den Job endlich bekommen habe, das Endergebnis. Aber das ist nicht Leben als Sieger. Das ist nicht das Leben als Sieger. Das ist es nicht. Es kann nicht nur von Ergebnissen abhängen. Das kam auch nicht von mir. Ich habe eine Predigt, übrigens, schöne Grüße von, ich war vor 2 oder 3 Monaten in dieser Gemeinde im Süden. Und der Pastor, das ist die Gemeinde von Maria Prehn, wenn sie in Deutschland ist. Das ist, der Name fällt mir jetzt. Das ist diese Missionsweg strahlende Freude. Genau. Der Pastor hat ganz leidenschaftlich Grüße an euch geschickt und hat mir noch am jeden Tag, bitte vergiss nicht, habt ihr leider vergessen, vergiss nicht, schöne Grüße zu geben. Und ich gebe euch jetzt endlich diese schöne Grüße, 3 Monate später. Und war mir so stark. Ich habe immer gedacht, okay, Leben als Sieg ist, wenn ich endlich den Sieg habe. Nicht davor. Ich habe immer gedacht, ja, Leben als Sieg, Leben als Christ ist, wenn ich endlich den Job habe. So viele Bewerbungen, das war für mich kein Sieg. Bis ich einen Job bekommen habe, das ist jetzt Sieg. Oder wenn ich jetzt krank bin, bis ich geheilt bin, wäre, das ist der Sieg. Oder ich suche ein Haus, bis ich das Haus habe, das ist der Sieg. Das ist es nicht. Das ist nicht das Leben als Sieger. Das ist nicht das Leben als Sieger. Es ist aber total einfach, das zu definieren. Das Leben als Sieger ist das Leben in Jesus. Egal welcher Umstand. Das ist das Leben als Sieger. Und wir haben tolle Beispiele auch in der Bibel. Es ist nicht deine finanzielle Lage. Es ist nicht dein Erfolg oder Nicht-Erfolg. Es ist nicht deine Heilung oder Nicht-Heilung. Es ist nicht dein Reichtum oder nicht. Es ist einfach das Leben in Jesus. In Jesus sind wir Sieger. Nicht im Geld. Nicht in schönen Zeiten. Paulus litt. Paulus hat sehr viel gelitten. Aber er lebte ein Leben voller Dankbarkeit. Voller Dankbarkeit. Er lebte wirklich ein Jesus-zentriertes Leben. Trotz des Leidens. Und er schrieb in Philipper 3, 7 bis 9. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich vorher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist. Hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinen Willen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Das ist das Leben als Sieger. Und er hat das geschrieben im Gefängnis. Er saß im Gefängnis und konnte nochmal das schreiben. Wie diese Frau, die so gelitten hat von Krebs, 3 Jahre lang gelitten hat und sagt zu ihrem Sohn, versprich mir eines, dass du nie wütend auf Gott. Sie konnte noch sogar am Sterben immer noch gut von Gott reden. Das ist das Leben als Sieger. Für mich war diese Frau trotz der Krankheit, trotz der Tod ein Sieger. Wie Paulus auch. Ist auch total schmerzhaft gestorben. Aber Paulus, der war ein Sieger. Und zum Schluss, Jeremia 17, 5 bis 8. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lasset auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf Menschen, auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren und fruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht. Denn seine Blätter bleiben grün. Und auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Oh, das ist das Leben als Sieger. Aber pass auf, die Hitze wird kommen, du. Die Hitze wird kommen. Die Hitze wird kommen. Sogar als Christ werden wir von der Hitze getroffen. Aber fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Pass auf, das trockene Jahr wird auch kommen. Das trockene Jahr wird kommen. Aber sorgt euch nicht, denn Jesus ist mit euch. Das ist das Leben als Sieger, trotz unserer Kämpfe. Amen.